Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
Nee, es tut mir leid, wenn ich so direkt werden muss, aber wir sind zu fett. Die Hälfte aller Frauen und zwei Drittel aller Männer in Deutschland sind übergewichtig. Und bei den 3- bis 17-Jährigen ist es auch schon jedes sechste Kind. Deshalb gibt es ein Bündnis von Ärzten, Krankenkassen, Kassen und Fachorganisationen, die haben einen Brief geschrieben an die Bundesregierung. Und in der Podcast-Ausgabe vom Update am 2. Mai sprechen wir darüber, was drinsteht und welche Verbesserungsvorschläge es gibt. Denken an sich ist ja immer eine gute Sache, ne? Manchmal allerdings auch nicht.
Manchmal ist weniger Denken besser, sondern sich einfach auf sein Können zu verlassen, darauf zu vertrauen. Und wenn man manchmal nicht nachdenkt, dann funktioniert das tatsächlich besser.
Ja, das hätte der Henning Beck, der Neurowissenschaftler, dem Sven Ulreich, besser mal vor dem Spiel gegen Real Madrid gesagt. Sven Ulreich ist ja der Torwart vom FC Bayern und im Champions-League-Spiel hat er ein Blackout gehabt. Was da schiefgelaufen ist bei ihm, das erklärt uns der Henning gleich. Eine Selbstschussanlage im Garten aufstellen, ja, kann man machen, ist aber nicht nur komplett irre, sondern auch gar keine gute Idee.
Man soll so Paranoikern die Angst haben, dass die Gänseblümchen im Garten umgetreten werden, sollte man nicht zu sehr schützen durch den Staat.
Das ist die Meinung von Hans Hannagard, der ist Rechtsanwalt. Ein Mann ist heute verurteilt worden, weil durch eine Selbstschussanlage in seinem Garten ein Mann verletzt worden ist. Wie man den Garten mit legalen Mitteln sicher bekommt, auch dazu mehr in der aktuellen Podcast-Ausgabe vom Update. Und wie immer gilt auch heute, prima, dass ihr dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
In Deutschland sind 53% der Frauen und 67% der Männer übergewichtig oder adipös. Und das kostet laut einer Studie des Robert-Koch-Instituts rund 63 Millionen Euro jedes Jahr. Gesetzliche Vorgaben, zum Beispiel in Bezug auf zuckerhaltige Lebensmittel, gibt es kaum. Und das muss sich ändern. Das sagt ein Bündnis aus mehr als 2000 Ärzten, Fachorganisationen und Krankenkassen. Und die haben deshalb einen offenen Brief an die Bundeskanzlerin und ihr Kabinett geschrieben. Kerstin Ruskowski aus unserer Nachrichtenredaktion hat diesen Brief gelesen. Was steht denn drin?
Ja, zunächst mal steht drin, wie die Lage ist, also das, was du schon erwähnt hast, dass eben die Hälfte aller Frauen und zwei Drittel aller Männer in Deutschland übergewichtig sind. Die Briefschreiber machen sich aber auch Sorgen um die Kinder. Von den deutschen 3- bis 17-Jährigen sind 15% übergewichtig oder adipös, also jedes sechste Kind. Und das kann dann wiederum zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Rücken- und Gelenkproblemen führen. Und natürlich werden dicke Kinder in der Schule auch öfter gemobbt.
Klingt aber trotzdem noch so, als wäre es bei den Erwachsenen etwas schlimmer, ne?
Ja, da sind natürlich deutlich mehr Leute betroffen, aber krass ist, wie sich bei den Kindern in Deutschland die Zahlen seit den 80er und 90er Jahren entwickelt haben. Im Vergleich zu damals sind heute doppelt so viele Kinder adipös und auch viel mehr übergewichtig. Und das liegt oft an den Eltern, sagt Thomas Fischbach vom Berufsverband Kinder- und Jugendärzte.
Warum mögen Kinder so gerne Süßes? Weil sie an den süßen Geschmack sehr früh gewöhnt werden. Wenn mir Eltern sagen, mein Kind trinkt kein Wasser, und ich frage mal nach und erfahre, dass das Kind halt immer süße Sachen zu trinken kriegt, ja, dann findet das natürlich Wasser langweilig.
Ja, weil es eben eine Gewöhnungssache.
Ja, ich muss auch gerade noch an diesen einen Ton denken, wo ein Arzt ein Kind fragt, so magst du gerne Säfte? Und das Kind sagt, ja, ich trinke total gerne Säfte. Fragt der Arzt, ja, welche denn? Und dann kommt halt raus Cola, Fanta, Sprite. Hm. Ne? Also dieses Bündnis aus Ärzten, Fachorganisationen und Krankenkassen hat jetzt eben diesen Brief geschrieben an die Bundesregierung. Stehen denn da konkrete Vorschläge drin? Also was am besten passieren sollte, damit sich da auch was ändert?
Ja, da stehen im Wesentlichen vier Forderungen drin. Erstens eine Steuer auf zuckerhaltige Getränke. Der Idee hat Bundesernährungsministerin Julia Klöckner allerdings erst letzte Woche eine Absage erteilt. Zweite Idee, eine Nährwertampel auf Lebensmitteln, an der man sofort erkennen kann, was gesund ist und was nicht. Drittens fordert das Bündnis gesetzlich vorgeschriebene Mindeststandards für gesundes, zuckerarmes Essen in Kitas und an Schulen. Und die vierte Forderung erklärt Jens Baas, der ist Chef der Techniker Krankenkasse.
Werbung für Kinder zu machen mit spezifisch gezielten Nachrichten, die sagen, das ist gesund, wenn du deinem Kind diese Schnitte gibst, wenn du ihm dieses Bonbon gibst, wo wir alle wissen, dass da jede Menge Zucker drin ist, gehört schlicht und ergreifend verboten.
Ja, oder auch mit so Comic-Helden oder so Werbung, die sich also ganz gezielt an Kinder richtet. Also kurz gesagt fordern die Verfasser des offenen Briefs, dass die Bundesregierung zu allen vier Punkten Gesetze macht.
Naja, jetzt kann man natürlich auch dagegen halten, dass vor allem Erwachsene vielleicht auch selbst entscheiden können, was gesund ist und was nicht und wie viel sie davon eben jeweils essen möchten.
Ja, könnte man und würde ich persönlich auch so sehen. Trotzdem kann man da wiederum dann dagegen halten, dass das Rauchverbot in Kneipen in Deutschland auch was gebracht hat. Das sagt nämlich Dr. Eckhard von Hirschhausen, der den Brief mit unterzeichnet hat.
Mich wundert, dass wir in Deutschland so einen Eiertanz machen, wenn es bei anderen Stoffen, und Zucker hat Suchtpotenzial, inzwischen klar ist, dass das Verbot von Rauchen in Kneipen hat dazu geführt, dass viel weniger Herzinfarkte passieren, dass weniger Leute passiv rauchen. Und was gab es da vorher für ein Geschiss, dass die Welt untergeht und die freie Marktwirtschaft bedroht ist und alle Kneipen zumachen? Es ist nichts davon eingetreten.
Von Hirschhausen und die anderen Unterzeichner könnten sich vorstellen, dass mit dem Geld, das durch solche Maßnahmen zusammenkommt, wiederum gesunde Lebensmittel wie zum Beispiel Obst und Gemüse billiger gemacht werden könnten. Ja, klar ist aber auch, dass die Hersteller von ungesunden Lebensmitteln und zuckerhaltigen Getränken gar kein Interesse daran haben, dass da neue Gesetze erlassen oder Steuern festgesetzt werden. Stattdessen gibt es in dem Bereich sogenannte freiwillige Selbstverpflichtungen, die bringen aber nichts, sagen zumindest die Unterzeichner dieses offenen Briefs.
Mehr als 2000 Ärzte, Vertreter von Fachorganisationen und Krankenkassen haben einen offenen Brief an die Bundesregierung geschrieben und darin fordern sie die gesetzliche Vorgabe im Kampf gegen die Folgen des Zuckerkonsums in Deutschland. Kerstin Ruskowski hatte die Einzelheiten dazu.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Innerlich ist er ganz bestimmt ausgerastet. Man hat es nur nicht gesehen. Und aus seinem Instagram-Profil hat er ja auch schon geschrieben, er kann sich selber nicht erklären, wieso, weshalb, warum ihm das passiert ist. Also super unglücklich, was Sven Ulreich da abgeliefert hat. Er ist der Torwart vom FC Bayern. Gestern Abend im Champions-League-Rückspiel gegen Real Madrid hatte der einfach einen riesen Aussetzer und Oli Kahn, der hat natürlich sofort gecheckt, was da das Problem gewesen ist.
Ja, hier in dem Fall hat er einfach zwei Gedanken gehabt. Mir sieht hier sehr schön, jetzt will er den Ball mit der Hand aufnehmen, dann merkt er, das darf ich ja gar nicht, weil es ein Rückpass ist, dann will er ihn wegschießen und dann passiert eine völlige koordinative Fehlleistung und dann kommt es zum totalen Blackout.
Also der war einfach überfordert, er bekommt den Rückpass und am Ende ist die Bude drin für Real Madrid. Henning, sag mal, hattest du eigentlich Mitleid?
In der Tat, der kann einem nur leid tun, weil der hatte eigentlich gar keine Chance. Dieser tolle Rückpass, den er da bekommen hat, das war wahrscheinlich der schönste, unnötigst gespielte Rückpass aller Zeiten. Da hat er gar keine Chance, da rauszukommen, aber der Rückpass war schön. Ja.
Also, wir wollen jetzt endlich mal wissen, was ist denn da wohl eigentlich passiert in diesem Kopf von Sven Ulreich? Und ihr kennt das ja bestimmt selber auch. Also es gibt einfach Situationen, die überfordern einen und am Ende macht man irgendwie gar nichts. Henning Beck, der ist Neurowissenschaftler und der kann uns das besser erklären. Henning, wie entscheidet überhaupt denn das Gehirn, wohin sich unser Körper im entscheidenden Moment bewegen soll?
Ja, also in diesem konkreten Moment, wenn man jetzt verschiedene Optionen hat, dann stellt man sich häufig vor, dass das Gehirn erstmal einen Plan schmiedet, so den Arm muss ich heben, das Bein muss ich bewegen und eins nach dem anderen wird dann abgearbeitet. Aber das ist eigentlich gar nicht der Fall. Im Prinzip ist es so, dass wir ganz viele unterschiedliche alternative Handlungsmuster und so Programme, wenn man so will, abgespeichert haben und die konkurrieren jetzt alle miteinander. Also bei dem Torwart Sven Ulreich gestern, da gibt es ein Programm, das sagt, ja, nimm den Ball mit der Hand. Das andere Programm sagt, ja, schießen weg. Das andere Programm sagt, oh, mach mal gar nichts. Das andere Programm sagt so. Und diese ganzen Programme laufen oder diese ganzen Skripte laufen im Kopf durcheinander. So, und da kann es passieren, dass sich mal eins gegen ein anderes durchsetzt und plötzlich passiert dann so ein Blackout. Damit das nicht passiert, haben wir eine Hirnregion, die aufpasst. Das ist die vordere Gürtelrinde. Die überwacht gewissermaßen, was da so durcheinander läuft. So, manchmal hat die dann aber auch nichts mehr zu melden, wenn es zu schnell geht. Ja.
Aber wann passiert denn sowas? Du hast jetzt gerade gesagt, es ist wirklich ein Blackout gewesen, weil sich eben so viele Programme übereinander gelagert haben und eins hat dann eben dominiert. Aber wann passiert sowas? Ist das in so klassischen Situationen, wo man überfordert ist oder wann passiert's?
Es gibt eigentlich zwei Dinge. Entweder es sind sich widersprechende Handlungsmuster, also in diesem konkreten Fall, eines sagt, nimm den Ball mit der Hand, das andere sagt, schießen weg. Und wenn die dann zu stark gegeneinander konkurrieren, kann es durchaus sein, dass sich zufällig mal ein falsches durchsetzt, gar keins durchsetzt und dann entsteht eben gar kein Handlungsmuster und zum Schluss passiert das, was dem Sven Ulreich passiert ist, dann hat er gar nichts gemacht. Das andere, was man auch vielleicht kennt, man denkt zu viel. Also man hat ein normales Programm, zum Beispiel man kann Fahrrad fahren, man kann sein Auto fahren und plötzlich, wenn man anfängt, über jeden Schritt nachzudenken, dann wird es schwierig. Also wer bei einer Ampel zum Beispiel steht und sich fragt, wie kuppel ich gleich und lege den Gang ein, wenn ich losfahre und wirklich zu viel nachdenkt, dann kommt das aus dem Rhythmus und dann wirkt man das Auto ab. Das ist dasselbe Phänomen. Dann hat das Gehirn quasi nicht mehr diese Muster im Griff und plötzlich rutscht uns ein falsches Handlungsmuster raus und dann, ja genau, dann blackouten wir.
Jetzt haben wir ja die ganze Zeit darüber gesprochen, wann es eher kontraproduktiv ist. Nützt uns das denn auch eigentlich mal was, dass wir so verwirrt sind?
Ja, in der Tat. Also dieser Mechanismus mutet ja total bekloppt an. Also warum sollte das Gehirn so viele unterschiedliche Muster erstmal erzeugen und damit es dann ein konkretes dann abrufen oder auswählen kann? Aber der Vorteil ist gewaltig. Durch diese Art und Weise sind wir in der Lage, schnell Sachen zu antizipieren und schnell auf neue Situationen einzustellen, ohne groß nachzudenken. Wir können uns ja blitzschnell anders verhalten und dieses selbe Denkprinzip, was jetzt gestern bei Sven Ulreich zu diesem seltsamen Blackout geführt hat, das führt auch dazu, dass er dann wieder einen Elfmeter antizipieren kann, wenn der geschossen wird und den hält er dann plötzlich heldenhaft. Und genau diese Art zu denken, das gibt uns einen riesen Vorteil, wenn wir schnell, ohne groß zu überlegen, handeln müssen.
Ja. Gut, das heißt, das ist auch so der Rat, den du uns für den Alltag mitgibst, an bestimmten Situationen, die man eh schon kennt, weil es eben fast schon automatisiert ist, gar nicht so viel nachdenken, sondern einfach machen.
Genau. Also manchmal ist weniger Denken mehr. Das ist ein Vorwurf, den man heutzutage viel zu selten hört. Aber in der Tat, manchmal ist weniger Denken besser, sondern sich einfach auf sein Können zu verlassen, darauf zu vertrauen. Und wenn man manchmal nicht nachdenkt, das geht aber nur, wenn das Handlungsmuster wirklich schon sehr gut eingeübt ist, dann funktioniert das tatsächlich besser. Also wenn man 100-mal Speerwerfen gemacht hat oder 1000-mal oder 10.000-mal, dann nicht nachdenken, wenn man den Speer wirft oder Auto fährt oder Rad fährt.
Weniger denken ist besser. Henning, das merke ich mir. Vielen Dank an dich. Henning Beck ist Neurowissenschaftler, hat uns erklärt, wie es zu Blackouts kommen kann
Deutschland
und wann es nützlich
Nova.
Ist.
Update.
Es ist sein erstes Mal, denn sein Vorgänger Wolfgang Schäuble ist ja nun nicht mehr im Amt. Olaf Scholz ist jetzt Finanzminister und in dieser Funktion hat er heute den Haushaltsentwurf vorgestellt. 341 Milliarden Euro wird Deutschland ausgeben und wie immer wird darüber diskutiert, wird die Kohle an den richtigen Stellen eingesetzt. Die Opposition hat schon von Wählerbetrug erster Güte gesprochen. Was diese Zahlen jetzt konkret bedeuten, darum kümmern wir uns jetzt und zwar mit unserem Hauptstadtkorrespondenten Volker Fintamer. Volker, ich war erstmal kurz verwirrt. Die Opposition sagt nämlich, dass jetzt weniger ausgegeben werden würde. Finanzminister Scholz sagt, es wird mehr ausgegeben. Was stimmt denn jetzt?
Ja, das hängt immer davon ab, was genau man sich anschaut. Schaut man auf die Investitionen, dann geht das zurück. Schaut man auf den Etatansatz insgesamt, dann steigt er natürlich. Aber die Investitionen machen ja letztlich nur einen Bruchteil des Bundeshaushalts aus. Mhm. Viele Sachen sind ja festgelegt, etwa diese ganzen Zuschüsse für die Rentenkasse. Das sind gut 100 Milliarden Euro im Jahr, also ein Drittel fast des gesamten Bundeshaushalts. Da kann ich nicht viel dran rütteln, höchstens indem ich die Politik grundsätzlich ändere. Der finanzielle Spielraum ist ja immer nur im Bereich der Investitionen gegeben. Und das sind hier Summen, da muss ich doch mal Zahlen nennen, da geht es jetzt in den kommenden Jahren um 37 bzw. 33 Milliarden Euro nur noch im Jahr 2022. Also das sind allenfalls ein Zehntel des gesamten Bundeshaushalts gehen in Investitionen und da gehen die Zahlen zurück. Da hat man optisch den Eindruck, da passiert auch weniger. Jetzt argumentiert aber der Finanzminister, wir haben ja auch eine Strukturreform in den Finanzbeziehungen zwischen Bund und Ländern hinbekommen. Die Länder bekommen in den kommenden Jahren vom Bund mehr Geld, das sie dann ihrerseits investieren wollen, in Schulen beispielsweise, in den Kinderbetreuung und in anderes mehr, sodass der Finanzminister die Gegenrechnung macht, dadurch steigen die Investitionen wieder. Wir werden aber erst ex post, also im Nachhinein, betrachten können, ob das wirklich der Fall ist.
Dann lass uns noch mal gucken auf die Investitionen und zwar noch in diesem Jahr. Da sollen ja 37 Milliarden investiert werden. Wo werde ich das eigentlich spüren in meinem Alltag?
Naja, beispielsweise, dass das Kindergeld und der Kinderfreibetrag werden soll. Das sind bis 2022 zusätzlich 5,2 Milliarden Euro. Wie viel es jetzt in diesem Jahr ist, weiß ich nicht genau. Aber da passiert etwas. Wenn du eine Wohnung bauen willst oder ein Haus kaufen willst, dann wird der soziale Wohnungsbau unterstützt. Das gilt für die sozial Schwächeren. Oder aber es soll das Baukindergeld geben. Also all das, was da im Koalitionsvertrag festgehalten wurde, soll ja jetzt sukzessive umgesetzt werden. Aber dazu braucht es natürlich auch noch die einzelnen Gesetze. Deswegen sind das im Moment alles Ansätze. Erst wenn die Gesetze nachher stehen, kann man wissen, wie viel es an welcher Stelle für jeden Einzelnen gibt. Aber soweit ist diese Bundesregierung noch nicht. Sie brauchte erst einmal den Haushaltsansatz, um die Volumina zu haben, bei dem man feststellen kann, wie viel sie in den einzelnen Bereichen ausgeben will. Aber es wird dann doch zu einer Entlastung in den einzelnen Bereichen kommen, aber nicht so, dass du davon ausgehen kannst, du hast am Ende plötzlich 1.000 Euro mehr in der Tasche oder die Kita-Betreuung und alles wird deutlich günstiger.
Du hast ja eben auch schon von der schwarzen Null gesprochen, ne? Und das ist ja auch ein Kritikpunkt der Opposition. Also die sagt eben, naja, der hält jetzt so, der Scholz, an der schwarzen Null fest. Der will keine Schulden machen, obwohl doch die Steuereinnahmen so hoch sind. Was wünscht sich denn die Opposition?
Ja, die Opposition kommt mit dem Argument, dass man die gute Konjunktur eigentlich nutzen könnte, um in den Investitionsrückstau, den es ja im Moment gibt, denken wir an die Schulen, denken wir an die Hochschulen, denken wir an sämtliche Bildungseinrichtungen oder an die Frage des öffentlich geförderten Nahverkehrs, des Straßenausbaus, dass man da eigentlich aufgrund der konjunkturellen guten Lage deutlich mehr tun könnte, als die Bundesregierung gewillt ist zu tun, dass man da also noch mehr Geld in die Hand nehmen könnte. Jetzt setzt sich aber der Finanzminister Olaf Scholz hin, wohl wissend, dass 2021 schon wieder gewählt wird, und sagt, ich möchte in dieser Situation nicht zu viel Geld aufnehmen, weil ich nicht weiß, ob und wie sich die Konjunktur in den kommenden Jahren entwickelt. Und deswegen hält die Bundesregierung entschlossen an der schwarzen Null fest und begrenzt damit natürlich automatisch den Spielraum, den sie für Investitionen auf der anderen Seite hat. Diesen Widerspruch aufzulösen ist tatsächlich schwierig. Da gehen auch bei den Ökonomen die Meinungen auseinander. Es gibt viele, die sagen, man könnte durchaus in der momentanen Situation etwas mutiger sein. Aber wer Kredite aufnimmt, begeht damit auch Verpflichtungen auf die Zukunft, muss diese Kredite also wieder zurückzahlen. Und wenn die Konjunktur einbricht, die Zinsen steigen, könnte das schnell wieder ganz anders aussehen, als wie das im Moment der Fall ist.
Finanzminister Olaf Scholz hat heute den ersten Entwurf für den Bundeshaushalt vorgestellt. 341 Milliarden Euro wird Deutschland in diesem Jahr ausgeben. Die Infos dazu habt ihr bekommen von unserem Korrespondenten Volker Findhammer. Und gleich sprechen wir noch darüber, wie viel Macht der Bundesfinanzminister eigentlich hat.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das ist einfach mal eine echt große Nummer. 26 Millionen Tonnen pro Jahr. So viel Plastikmüll machen wir in Europa. Jährlich 26 Millionen Tonnen. Gerade jetzt, wo man wieder draußen grillen kann, ne, die Leute lassen ihren ganzen Krempel, also Plastikteller, Besteck, Plastikbecher einfach liegen, schmeißen das irgendwie in die nächste Ecke. Oder vielleicht erinnert ihr euch noch, ja, die Bilder von Stränden, da sieht es ähnlich übel aus. Die EU-Kommission plant deshalb, Besteck und Geschirr aus Plastik zu verbieten. Am 23. Mai will sie ihre Pläne vorstellen. Wenn es denn so kommen würde, wie fändet ihr das denn?
Super. Finde ich super. Richtig, richtig gut.
Ich benutze es privat auch überhaupt gar nicht. Und ich denke, dass man sich auch, wenn man es aktuell benutzt, um am Rhein zu grillen, meinetwegen, da durchaus umschwenken kann und einfach sein Besteck von zu Hause mitnimmt und es mitnimmt und spült.
Wenn du jetzt irgendwo an eine Pommesbude gehst und da kriegst du so ein paar Pommes mit einem Plastikgäbelchen und einer Plastikschale überreicht, lässt du die stehen?
Nee, lass sie nicht stehen. Weil ich meine, jetzt sind sie drauf, die ist so oder so benutzt, von daher. Aber klar, wenn ich die Möglichkeit habe, zum Beispiel, weiß nicht, 20, 30 Cent mehr zu bezahlen für Mehrweg oder so, würde ich das bezahlen.
So, nach 20 Minuten auf der Straße habe ich das Gefühl, das Plastikgeschirr zu verbieten, das halten wirklich alle für eine gute Idee. Weniger Müll, besseres Gewissen, das sind alle mit einverstanden. Ja, fast alle.
Generell, so die erste Reaktion wäre toll. Für die Umwelt sicher das Beste, was man nur tun könnte. Wenn ich ein bisschen weiter denke, schwierig, sowas einfach per se zu verbieten.
Warum?
Weil es den Menschen ein Stück Selbstständigkeit wegnimmt und irgendwo den Drang zum Selberdenken vielleicht ein bisschen hinten anstellt.
Auf der anderen Seite muss man halt auch sehen, wenn man gewisse Feste feiert oder sonst was, ist das natürlich so ein Plastikgeschirr besser, als wenn man nochmal zu Hause abspülen müsste.
Na, da haben wir ihn, den Grund, warum es Plastikgeschirr überhaupt gibt. Wenn wir unterwegs was essen oder draußen im Park sind, dann ist es halt einfach praktischer, wenn wir das Zeug einfach einpacken und wegschmeißen können.
Aber da, wie gesagt, wenn man da ein bisschen weiter forscht und irgendwas Neues entwickeln oder kreieren kann, dann fände ich das ganz gut.
Der Mensch braucht also die Möglichkeit, sich selbst für eine Alternative zu entscheiden. Und die Lösung könnte da zum Beispiel essbares Besteck sein. Das kann man sich dann sogar selber backen.
We all know how terrible plastic cutlery can be for the environment, which is why edible cutlery made out of biodegradable materials has got so many people excited.
Sagt die Do-it-yourself-Bloggerin Yuka Yoneda in einem ihrer Filme und bringt dann den Leuten bei, wie sie sich Löffel, Gabeln oder sogar Messer selber machen können. Man rührt sich dafür einfach einen Teig aus Hirse, Reis und Weizen an, formt sich daraus das Besteck seiner Wahl und schiebt das in den Ofen. Je nach Würzung schmeckt das Zeug dann nach Knoblauch, nach Ingwer oder nach Sellerie und es taugt sogar dazu, den Tee umzurühren oder einen Teller Suppe zu essen.
Here's what they look like when they're ready. Okay, so they're not exactly the prettiest peas in the pod, but they actually do work.
Und wenn dir dein Löffel dann nicht schmeckt?
Vielleicht essen irgendwelche Tiere, ist keine Ahnung. Wäre jetzt noch eine als andere Alternative für mich.
Also, wenn es im Park liegen bleibt, dann ist das auf jeden Fall besser als Plastik. Es sind ja nur natürliche Zutaten drin. Eine weitere Möglichkeit sind natürlich die bekannten Pommes-Piekser aus Holz oder Bambus. Aber
das soll jetzt auch nicht unbedingt besser sein, ne? Also, da werden ja auch Bäume für weggerissen.
Und einen Wegwerfartikel durch einen anderen zu ersetzen, das ist halt auch keine Lösung. Davon steigt jedenfalls keine Recyclingquote. Als Ersatz für Strohhalme aus Plastik gibt es allerdings eine andere, ganz schlichte Idee.
Also ich weiß, dass in Amerika statt Plastikstrohhalme ganz oft Papier oder so Pappstrohhalme ausgeteilt werden, was halt auch funktioniert.
Okay, auch da gibt es jetzt wieder das Argument, für Papier und Pappe sterben die Wälder. Aber wenn man die Strohhalme aus Altpapier macht, dann ist das schon mal ein Fortschritt. Am besten aber, und das ist jetzt tatsächlich ernst gemeint, wäre noch eine ganz andere Lösung.
Es gibt tatsächlich in Deutschland schon Initiativen für Mehrwegstrohhalme, nur ist das ein bisschen schwer umzusetzen bei der Rückgabe, weil am Ende müsste man einen Pfand drauf erheben, das wäre für Strohhalme wahrscheinlich ein bisschen kompliziert.
Sagt Thomas Fischer von der Deutschen Umwelthilfe. Und er war zu meiner großen Überraschung eher skeptisch, was ein mögliches Verbot von Plastikbesteck angeht. Er meint nämlich, das bringt nichts.
Wir müssen wirklich aufpassen, dass diese Nebelkerzen nicht geworfen werden und dann sagt, wir haben was getan. An Plastikgabeln und an vor allen Dingen an Strohhalmen wird sich die Verpackungs- oder Ressourcenpolitik Europas nicht entscheiden.
Um in der Breite eine Veränderung hinzukriegen, fordert er deswegen durchgehend mehr Weg. Und ob der Strohhalm, der Teller, das Messer oder der Kaffeebecher dann aus Holz, Metall oder Plastik ist, das ist zweitrangig. Denn gegen überquellende Abfalltonnen und Müll im Park hilft seiner Meinung nach nur ein weiterer Schritt, nämlich Pfand. Denn 15 Cent, die lässt keiner gerne im Park liegen.
Martin Krinner hat sich Gedanken darüber gemacht, wie wir am besten mit Plastikgeschirr umgehen können.
Deutschlandfunk Nova. Update.
War Dinge, die man unbedingt braucht, um überleben zu können. Eine Badewanne, ein Raumspray mit Hühnersuppengeruch und das Magnetfeld der Erde. Ohne das läuft nämlich wirklich überhaupt nichts, schützt uns vor Strahlung und Teilchen aus dem All. Kommt noch was dazu, Michael? Habe ich irgendwas vergessen? Was ist so im Groben?
Ja, auch mit UV-Strahlung hätten wir deutlich mehr zu kämpfen, wenn das Magnetfeld nicht da wäre.
Gut, dann praise the Magnetfeld, nur leider schwächelt das im Moment ein bisschen. Also Wissenschaftler sind lange davon ausgegangen, erstmal, dass sich das umkehren würde, also dass der Nord- und der Südpol quasi miteinander tauschen, weil es eigentlich mal an der Zeit wäre. Hätte keine guten Folgen für uns. Jetzt sagen aber Forscher, cool bleiben, so schnell passiert da nichts. Das geht jetzt schon so ein paar Monate pingpongmäßig hin und her. Und wir möchten jetzt bitte aufgeklärt werden, und zwar richtig. Und das kann hoffentlich und ganz bestimmt Michael Büker, Wissenschaftsjournalist und Astrophysiker.
Hallo, guten Abend.
Hallo, guten Abend, Michael. Also bitte noch mal eine Runde Basiswissen von dir. Warum ist die Erde magnetisch?
Ja, die Erde hat ein Magnetfeld und das liegt nicht etwa daran, dass da ein Magnet drinstecken würde in der Erde, sondern es ist tatsächlich ein ziemlich kompliziertes System. Das nennen Geowissenschaftler den Geodynamo. Das hat mit dem Erdkern zu tun, ein großer fester Kern aus hauptsächlich Eisen, Nickel, solchen schweren Metallen und dem darum liegenden Erdmantel aus flüssigem Magma und flüssigem Gestein. Und zusammen gibt dieses drehende System dann die Wirkung, dass die Erde ein Magnetfeld umschließt und das ist sehr gut für uns.
Das ist gut für uns. Und warum wäre es dann andersrum gedacht problematisch, wenn dieses Erdmagnetfeld schwächer werden würde?
Ja, einen großen Teil der kosmischen Strahlung, nämlich solche Teilchen mit geringer Energie, fängt das Erdmagnetfeld ganz effizient ab, denn die werden durch das Magnetfeld abgelenkt und gelangen dadurch nicht direkt in die obere Atmosphäre und nicht gleichmäßig überall auf der Erdoberfläche zu uns. Das ist zum einen gut, weil die Strahlung dann nicht direkt uns als Menschen treffen kann und zum anderen, weil es die Ozonschicht schützen hilft. Und ohne diese Ozonschicht, das haben wir ja im Südpazifik schon gesehen über die letzten Jahrzehnte, hat man mit UV-Strahlung große Probleme in Sachen Hautkrebs und dergleichen.
Warum ist es denn jetzt so wichtig, wo der magnetische Nordpol und der magnetische Südpol ist?
Ja, das ist eine gute Frage. Tatsächlich, wenn sich's einfach von einem Augenblick auf den anderen umkehren würde, Nord-Süd wird zu Süd-Nord, dann wäre gar nichts los. Aber dieser Prozess der Umkehr, der ist damit verbunden, dass zwischendurch das gesamte Magnetfeld und die gesamte Magnetfeldstärke schwächer wird. So hat man das aus Gesteinskernen und Proben, die Tausende, Hunderttausende Jahre alt sind, festgestellt. Und das heißt, die Umkehr an sich wäre nicht das Problem, aber der Prozess der Umkehr, währenddessen das Magnetfeld deutlich schwächer wäre, das könnte uns dann doch ärgern.
Und was würde dann passieren? Also irgendwas Dramatisches wirklich?
Naja, die Strahlenbelastung, wie gesagt, und die Belastung durch UV-Strahlen wäre etwas höher. Es wäre jetzt kein direktes Vernichtungsevent, wo man sagt, dass ein großer Teil des Lebens zugrunde gehen würde, aber wir hätten es doch ein bisschen schwerer. Einen schicken Effekt gäbe es wohl auch. Es würden an vielen Orten der Erde kleinere Magnetpole entstehen und man könnte sogar in Äquatornähe oder in unseren Breiten mit Nordlichtern rechnen. Das würde ich dann jedenfalls auch mitnehmen.
Das würdest du begrüßen in diesem Punkt. Okay, jetzt sind sich die Forscher ja nicht einig. Die einen sagen eben, also diese Polumkehr müsste eigentlich irgendwann jetzt auch mal passieren, wäre an der Zeit. Und die anderen sagen, nö, da passiert jetzt doch nichts. Warum sind die sich da nicht einig?
Ja, das Ding ist, dass wir das Erdmagnetfeld und seine Entwicklung erst seit vergleichsweise kurzer Zeit betrachten. Das Ganze spielt sich auf geologischen Zeitskalen ab. Das heißt, Tausende, Zehntausende Jahre sind da so die kleineren Zeiträume. Und wir sind eben erst seit 100, 200 Jahren dabei, das Erdmagnetfeld tatsächlich zu vermessen und zu beobachten. Das heißt, wir haben nur einen ganz kurzen Einblick in das, was zurzeit passiert. Und was die Forscher zum Beispiel vom Geoforschungszentrum in Potsdam und Universitäten aus anderen Ländern jetzt gemacht haben, ist sozusagen einen Schnappschuss dessen zu nehmen, wie das Erdmagnetfeld zurzeit aussieht. Das ist das Auffälligste, insbesondere eine Schwäche, eine Magnetfeldanomalie über dem Südatlantik zwischen dem Süden des afrikanischen Kontinents und Lateinamerika. Jetzt haben die Forscher das in ein Computermodell gesteckt und verglichen mit Sachen, die vor vielen Jahren passiert sind, vor Zehntausenden, vor Hunderttausenden Jahren und haben sozusagen den Computer gefragt, wenn du das, was wir zurzeit sehen, mal mit dem vergleichst, was in der Vergangenheit öfter mal passiert ist, könnte es dann sein, dass jetzt eine Umkehr ansteht oder nicht? Und die Modelle haben ergeben, dass es wahrscheinlich nur darauf hinausläuft, dass das Magnetfeld zurzeit etwas schwächer wird und sich dann wieder erholt. Das sind also diese neuen Ergebnisse.
Okay, dann merken wir uns, der Nordpol bleibt am Nordpol und der Südpol bleibt am Südpol und die magnetischen Pole der Erde, die werden sich erstmal nicht umkehren. Michael Büker hat uns den Überblick gegeben, warum das so ist.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Also selbst wenn er da Kartoffeln aus Gold oder Möhrchen mit Diamanten in seinem Garten gehabt hätte, das ist schon eine krasse Aktion. Ein Rentner aus dem Saarland ist verurteilt worden, weil er eine Selbstschussanlage in seinen Kleingarten gebaut hat. Ja, er sagt, er wollte damit gerne Wildschweine vertreiben. Getroffen hat es dann aber am Ende einen anderen Mann. Und jetzt muss der Rentner knapp 2000 Euro Geldstrafe zahlen. Komplett irre. Die Idee, seinen Garten so aufzurüsten, aber es ist passiert. Und wir haben an diesem Mittwoch noch eine allerletzte Frage und die lautet, wie weit kann man denn eigentlich legal gehen, um seinen kleinen Garten sicher zu machen? Antworten bekommen wir jetzt von Hans Hannagard, der ist Anwalt unter anderem für Mietrecht. Hans, also ich meine, wenn das mein Schrebergarten ist, ne? Oder was auch immer eine Art von Garten, kann ich doch eigentlich machen in dem Garten, was ich will, oder?
Das ist richtig. Man kann da tun und lassen, was man will im Rahmen der Gesetze und auch der Satzungen, die die Schrebergartenanlagen selbst für sich vorsehen. Und wenn das jetzt hier im konkreten Fall um eine Selbstschussanlage ging, muss man ja sehen, das ist ja ein regelrecht gemeingefährliches Mittel. Man muss ja auch sehen, dass solche Dinge auch mal außer Kontrolle geraten, dass sie in die falsche Richtung schießen, dass durch einen Windstoß irgendwas umgeworfen wird und dann zielt das plötzlich auf die Straße raus. Und das ist einfach nicht ohne und deswegen ist die Verwendung von solchen Dingen natürlich extremst eingeschränkt. Man darf sein Eigentum schützen, Aber wir sind nicht in Amerika, wo man nur deswegen, weil jemand das Grundstück betritt, man den in den Kopf schießen darf. Und selbst Schussanlagen, man hört es ja schon vom Ton her, das ist natürlich etwas, wo man sagt, das sollte, wenn überhaupt, nur ein Staat einsetzen dürfen. Ich darf mein Eigentum schützen, aber eben nur im üblichen Maße, insbesondere durch Zäune. Und da ist durch Bauordnungen oder durch diese Schrebergartensatzung auch vorgesehen, ob das ein Zaun sein muss, kann, ob das auch eine Mauer sein darf, ob auf dieser Mauer Stacheldraht drauf sein darf oder vielleicht Glasscherben oder Ähnliches.
Also das heißt, das könnte ich nicht einfach so machen. Da müsste ich schon auch wieder gucken, was steht in der Satzung drin. Darf ich um meinen Garten einen Stacheldrahtzaun ziehen?
Zum Beispiel, ja. Und da das nun mal regelrecht gemeingefährlich ist, auch so ein Stacheldrahtzaun, innerstädtisch geht das zum Beispiel auch nicht. Ja. Hatten wir den Fall auch in Heidelberg, dass eine Verbindung versucht hat, in die ständig eingebrochen wurde, hier Stacheldraht zu ziehen. Geht alles nicht. Das aber auch wegen des Baurechtes, wo man dann einfach keine kriegsähnlichen Zustände in der Stadt haben will.
Dürfte ich denn meinen Garten mit einer Videokamera überwachen? Ist das legal so im Mittel noch, das erlaubt?
Ja, man darf sowohl sein Haus als auch seinen Garten darf man immer Video überwachen, wenn dabei sichergestellt ist, dass nicht die Kamera in den Außenbereich dringt und filmt, was außen stattfindet. Das ist also absolut zulässig. Und insofern auch völlig unproblematisch, wenn ich nicht die Straße davor mit abfilme.
Gut, Hans, halten wir am Ende fest, eine Selbstschussanlage im eigenen Schrebergarten, gar keine gute Idee.
Schlechte Idee, mit Sicherheit in 99% der Fälle verboten. Und man sollte sich eher Gedanken darüber machen, was man da eigentlich schützen will. Denn Wildschweine durch Selbstschussanlagen fernzuhalten, wie er behauptet hat, halte ich auch für absoluten Verstoß gegen das Landesjagdgesetz. Man darf keine Sprengfallen stellen gegen Wildschweine, denn die Wildschweine würden ja, ohne dass das jemand merkt, da über Stunden verenden können. Ein Tier muss weitgerecht, wenn überhaupt, erlegt werden. Und das ist mit einer Selbstschussanlage mit Sicherheit nicht möglich. Und wenn der sich wirklich gegen Wildschweine hätte schützen wollen, dann hätte der einen vernünftigen Zaun dahin gemacht und nicht irgendwelches Kasperle-Theater aus dem Feuerwerksshop.
Wie weit kann man gehen, um seinen Schrebergarten abzusichern und das alles noch auf legalem Wege? Einschätzung dazu von Hans Hannegard, der ist Anwalt und ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen. Das war das Update für heute, für Mittwoch. Verena von Keitz und ich wünschen einen schönen Abend und wir sind morgen wieder da. Bis dahin, ciao.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.